Vater, und dafür möchten wir dir von ganzem Herzen Danke sagen, dass wir in deiner Hand sind, dass du uns versprochen hast, du lässt uns nicht los, du lässt uns nicht allein. Wir brauchen nicht verzagt sein, aber wenn wir morgen wieder gehen, du gehst mit. Hab vielen, vielen Dank dafür. Amen.
Wir schließen heute Morgen schon etwas ab, und zwar unsere Samuel-Serie. Und wir machen das mit dem Lesen der ersten Hälfte des 16. Kapitels in 1. Samuel. Und hier findet die Salbung Davids statt. Und wiederum wird etwas von Samuel verlangt, was er eigentlich nicht will. Oder was er sehr schwierig findet, wofür er diesmal sehr viel Angst hat. Aber er gehorcht. Ich denke, so werden wir uns Samuel erinnern, als einer, der gehorchte. Der immer gehorchte, obwohl wir auch bei ihm sehen, das finde ich gut, das ist realistisch, dass er Angst hatte, dass ihm das nicht immer einfach leicht fiel. Dass er nicht ein Mensch war, der sagte, also Gott sagt nur, was es halt auch ich, mache ich gerne. Das war bei ihm nicht so. Und darin ist er uns ein Beispiel, wie auch in vielen anderen Hinsichten. Und ich hoffe, dass Sie Samuel auch mit nach Hause nehmen und dass Sie nochmal weiter über ihn nachdenken. Was habe ich von diesem Menschen mitbekommen in diesen Tagen? Was habe ich von ihm gelernt? Wo hat er mich persönlich angesprochen? Wo hat er mich herausgefordert? Ja, gestern sind wir dabei da verblieben, dass er eben Saul sagen musste, dass es aus war mit ihm, was sein Königsein betraf. Und wir haben gesehen, wie schwer das für ihn war, aber hat die Gottesentscheidung angenommen. Und er hat danach gehandelt. Das sind zwei Dinge, oder? Annehmen ja, aber danach handeln. Manchmal muss man einem Kind sagen, also dein Zimmer immer unordentlich, räum jetzt mal auf, mach das mal anders. Ja, mache ich. Und jetzt danach handeln. Aber das Erste ist nicht komplett ohne das Zweite, und Samuel zeigt uns, er macht das, was er machen soll. Wie es Saul weiterging, können wir auch in den nächsten Samuel-Kapiteln dann nachlesen. Darum geht es uns nicht, es geht um Samuel. Aber es ist klar, dass in der zweiten Hälfte des 16. Kapitels Sauls Niedergang eigentlich ganz stark anfängt. In 1. Chronik 17,12 lesen wir, dass Gott seine Gnade von Saul weichen ließ. Das ist schon hart. Aber wie gesagt, wir bleiben bei Samuel, und ich lese zuerst mal den letzten Vers aus 1. Samuel 15. Samuel sah Saul nicht mehr bis zum Tag seines Todes, aber Samuel trug doch Leid um Saul. Den Herrn aber reute es, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Dann Kapitel 16, und der Herr sprach zu Samuel, bis wann trägst du noch Leid um Saul, da ich ihn doch verworfen habe, dass er nicht mehr König sein soll über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, senden, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ausersehen. Samuel aber sprach, wie soll ich hingehen? Wenn Saul das erfährt, so wird er mich töten. Und der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Schlachtopfer einladen, zum Opferfest. Ich will aber dir zeigen, was du tun sollst, so dass du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Und Samuel machte es so, wie es ihm der Herr gesagt hatte. Und er begab sich nach Bethlehem. Da kamen die Ältesten der Stadt ihm zitternd entgegen und sprachen, bedeutet dein Kommen Frieden? Und er sprach, ja, Frieden. Ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer ein. Und es geschah, als sie hereinkamen, da sah er Samuel Eliab an und dachte, gewiss ist hier vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel, schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Und da rief Isai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen, und er sprach, diesen hat der Herr auch nicht erwählt. Und da ließ Isai den Schammah vorübergehen, er aber sprach, diesen hat der Herr auch nicht erwählt. Und so ließ Isai 7 seiner Söhne vor Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat diesen nicht erwählt. Und Samuel fragte den Isai, sind das alle jungen Männer? Er aber sprach, der Jüngste ist noch übrig, und siehe, er hütet die Schafe. Und da sprach Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Und da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war rötlich, mit schönen Augen und von gutem Aussehen. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn dieser ist es. Und er nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Also am Anfang dieses Kapitels ist Samuel noch in Rama, denn dort ist er zurückgekehrt nach seiner letzten Begegnung mit Saul. Und er ist kaputt. Wir lesen in Vers 35, Samuel trug Leid um Saul. Und in Kapitel 16, Vers 1 sagt der Herr zu Samuel, bis wann trägst du noch Leid um Saul? Er trauert. Er trauert um den Niedergang eines Mannes, den er einst zum König salbte. Das bewegt ihn. Das schockiert ihn, dass Gott mit einem seiner Diener nicht ans Ziel kommt. Dass er einem seiner Diener seinen Dienst entnimmt, dass etwas, was so gut begann, so schlimm enden kann. Dass Gott mit diesem Mann nicht weiterkam. Es ist konfrontierend, oder? Und auch beängstigend. Dass man das hier entdeckt, dass das sein kann, dass Gott etwas mit einem Menschen vorhat und dass er dennoch nicht mit ihm ans Ziel kommt. Kann Gott mit uns? Kann Gott mit Ihnen, mit dir ans Ziel kommen? Sind wir Frauen, denen die Verbindung mit ihm wichtig ist? Und zwar so wichtig, dass sie in unserem Leben an erster Stelle kommt, Vorrang hat? Sind wir Frauen, die bewusst mit Gott wandeln und seinen Willen suchen in unserem Leben? Sind wir bewusst solche, die uns danach ausstrecken, seinen Willen auch zu tun? Nicht nur zu kennen, sondern ihn auch in unserem Alltag umzusetzen. Haben wir ein bedingungsloses Ja zu Jesu Aufforderung, ihm nachzufolgen? Bedingungslos. Und wie sieht das bei uns aus, was Samuel in 1. Samuel 12, 24 sagte, so fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Wahrheit mit eurem ganzen Herzen. Wie zeigt sich das in unserem Leben? Hat Gott das Sagen in unserem Leben? Wollen wir hören? Strecken wir uns danach aus? Und wollen wir hören auf das, was er uns sagt? Kann Gott mit dir ans Ziel kommen? Also 1. Samuel 16 fängt an mit Trauer, weil Samuel noch immer darunter leidet, dass es mit Saul so schlimm gelaufen ist. Und seine Trauer sagt uns viel über den Menschen, den er war. Er freut sich nicht darüber, dass Gott jemand abgewiesen hat. Er denkt keinen Moment bei sich, das hast du verdient. Du bist selber schuld. Nein, es tut ihm unheimlich leid, dass dieser Mensch gescheitert ist. Und Samuel schafft es an dieser Stelle nicht, um das Geschehen loszulassen. Die Sache mit Saul klebt an ihm. Er trägt Leid um Saul. Man kann fast sagen, es bekleidet mit Leid um Saul. Und hier sehen wir das Herz eines geistlichen Leiters. Hier sehen wir das Herz eines geistlichen Leiters. Es ist jemand gestolpert. Es wurde gesündigt und die betreffende Person musste gehen. Und vielleicht ist man erleichtert, weil Klarheit geschaffen wurde und man weitergehen kann. Dennoch ist auch Trauer da um den Menschen, der eben auf die schiefe Bahn geriet, den wir verloren haben. Und es ist Gott selbst, der dann in dieser Situation mit Samuel redet und sagt, bis wann trägst du noch Leid um Saul, da ich ihn doch verworfen habe, dass er nicht mehr König sein soll über Israel. Es ist Zeit, um das, was geschehen ist, ruhen zu lassen. Es darf Samuel nicht weiterhin belasten. Es ist und es tut nicht gut, um immer wieder zurückzublicken und sich zu beschäftigen mit Dingen, die man nicht mehr verändern kann. Es ist Zeit, um aufzustehen und weiterzugehen. Es ist Zeit, um das Alte ruhen zu lassen und das Neue zu umarmen. Es ist Zeit, um aufzustehen und vorauszublicken. Denn Gott hat Neues vor. Fülle dein Horn mit Öl und geh hin, denn ich will. Ich will. Saul, bleib nicht in deiner Trauer hängen. Blicke nicht immer noch zurück, denn ich habe eine Entscheidung getroffen, ich habe einen Strich gesetzt, aber ich will mit dir weiter. Ich habe Neues vor. Es hört hier nicht alles auf. Und hier in 1. Samuel 16, Vers 1 wird Samuel von Gott eigentlich ermahnt. Und er wird auch neu beauftragt. Gott hat Saul verworfen und Samuel soll jetzt sein Horn mit Öl füllen und sich auf dem Weg nach Bethlehem machen, um dort einen Sohn von Isai als neuer König zu salben. Es fängt eine neue Phase an. Das Zurückblicken hält uns nur auf. Wir sollen uns ausstrecken nach dem, was Gott vorhat. Und zwar Neues. Und dann ist das, was Gott Samuel sagt, nicht leicht. Denn Saul ist noch immer König und er hat nicht vor, sein Königtum aufzugeben. Und von daher ist es kein Wunder, dass Samuel nicht begeistert ist, wenn Gott ihm sagt, geh. Und dann sagt er in Vers 2, wie kann ich hingehen? Denn wenn Saul es hört, wird er mich umbringen. Der Prophet hat recht, er ist in Gefahr. Wenn jemand nach dem Thron strebt und den regierenden König ersetzen will oder stürzen will, kann dieser das veranlassen, dass dieser Mensch getötet wird. Also nach orientalischen Sitten könnte Saul sich seinen Thron mit Mord sichern. Und geografisch gesehen muss Samuel an die Residenz Sauls vorbei. Und das wird auffallen. Da wird ein Wächter da sein, der das sieht. Da ist Samuel, aber hält er nicht an, er geht vorbei. Wo geht er hin? Was hat er vor? Und es könnte sein, dass er befragt wird. Und was ist, wenn er bei Saul erscheinen muss und Saul fragt ihm, was hast du vor? Samuel hat Angst. Und ich finde das irgendwie ermutigend, dass es Glaubenshelden gibt, die auch Angst kannten. Es gibt so viele Glaubenshelden in der Bibel, die denken, aber er hat Angst. Und er hat seine Bedenken hier. Die Gottesmänner sind nicht immer nur heldenhaft gewesen. Die haben nicht immer gleich begeistert reagiert, als Gott mit einem Auftrag kam. Es gibt immer wieder Vorwände, es gibt Ängste, es gibt Menschen, die sich ihrer Aufgabe nicht gewachsen fühlen. Und irgendwann aber kommt dann diese Einsicht oder kommt der Durchbruch, wenn du es sagst oder weil du es sagst, werde ich. Und das Schöne finde ich hier, dass Gott Samuel entgegenkommt. Er beruft uns oft zu Schwerem, aber er überholt uns nie. Er überfordert uns nie. Er ist selbst dabei und er hilft Samuel, indem er ihm sagt, wie er seinen Besuch an Bethlehem erklären soll. Und es geht hier nicht um eine Notlüge, es geht hier um eine Wahrheit. Er soll eine junge Kuh mitnehmen und er soll den Einwohnern der Stadt sagen, dass er gekommen ist, um dem Herrn zu opfern. Und das wird er auch tun. Damit fängt es an. Damit fängt die Salbung von David an. Und zu diesem Opfer soll er eben nach Vers 3 Isai einladen und Gott wird ihm dann klar machen, wer der von ihm gemeinte Mann ist. Und dann sehen wir, dass Samuel wieder trotz seiner Angst, die Angst ist nicht gleich verschwunden, oder? Er weiß jetzt, was er sagen kann und sagen soll, aber die Angst ist damit nicht gleich weg. Er tut trotzdem, Vers 4, was der Herr geredet hatte und er kommt nach Bethlehem und tatsächlich bringt sein Ankunft auch dort Aufregung, denn wenn ein Prophet in eine Stadt ankam, dann war das sehr oft für ein ernsthaftes Wort Gottes. Es war oft für ein Gericht. Und darum kommen die Ältesten ihm jetzt auch zitternd entgegen und sagen, ja, was hast du hier vor? Bringst du Frieden? Und er sagt, ja. Ich bin gekommen, um dem Herrn ein Opfer zu bringen. Und das fragt um Heiligung, das fragt um Reinigung. Und Samuel selbst heiligt Isai und seine Söhne und lädt sie dann ein. Da muss dem Ort, da muss dem Dorf klar gewesen sein, Gott hat was mit Isais Familie vor. Denn die werden eingeladen. Die werden eingeladen, ganz bewusst, und die sollen alle kommen. Gott hat was mit dieser Familie vor. Aber ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dass in dem ganzen Kapitel, in den Versen, die ich vorgelesen habe, nie gesagt wird, dass es um einen König geht. Das bleibt ein Geheimnis, das bleibt das Geheimnis Gottes. Man weiß, es geht um etwas Besonderes. Eine besondere Auserwählung. Vielleicht hat man gedacht, also Samuel ist langsam alt, er sucht einen Nachfolger. Vielleicht braucht Gott einen neuen Propheten oder es geht um irgendeine Erwählung, aber König wird hier nicht genannt. Manchmal muss man schweigen, oder? Manchmal muss man schweigen, wird nicht genannt. Durch die Heiligung und durch die Einladung zum Opfer, was auch eine festliche Mahlzeit beinhaltete, steigert sich die Erwartung. Steigert sich die Aufregung, kann man sich vorstellen, natürlich vor allem in der Familie von Isai. Es erinnert an den Moment, diese Heiligung, wo Josua kurz vor dem Zug durch den Jordan dem Volk sagte, dass sie sie heiligen sollte. Und er sagte, morgen wird der Herr in eure Mitte ein Wunder tun, Josua 3,5. Also hier steigert sich auch die Erwartung, die Heiligung ist ja eine Vorbereitung auf ein Opfermahl, aber das zentrale Geschehen hier wird Gottes Handeln sein. In der Erwählung einer Person für etwas. Wisst nicht was. Ich habe mir einen König ausersehen, hat Gott Samuel in Vers 2 gesagt und weiteres nicht. Außer, dass der aus der Familie von Isai stammen soll. Und so treffen dann Isais Söhne der Reihe nach vor und zwar ab Vers 6. Und Samuel hat die unheimlich schwere Aufgabe, den richtigen Mann zu finden. Stellt euch das mal vor. Er hat die unmögliche Aufgabe, menschunmögliche Aufgabe, den richtigen Mann zu wählen. Wir haben in unserer Gemeinde derzeit läuft eben eine Sache, dass wir 3 neue Ältesten wählen sollen. Und manchmal denke ich, wie viel wird da gebetet und wie viel ist dabei, ach, das ist mein Freund, der ist gut, der kann das. Oder einer, der sagt, also ich denke, das gehört zu mir, also ihr könnt ruhig, also gerne meinen Namen mal aufschreiben. Das ist eine Gebetssache, es geht hier um Gottes Wahl. Es geht hier um Gottes Wahl. Und Samuel muss das erkennen, was Gott sucht, wen Gott sucht und er lernt dabei eine ganz wichtige Lektion. Und zwar, dass Gott anders wählt als wir. So kann man das zusammenfassen. Gott wählt anders als wir. Er achtet nicht auf Dinge, die uns wichtig sind. Etwa die Erscheinung. Etwa die physische Kraft. Etwa Errungenschaften oder Erfolg oder Ausbildung. Eine beeindruckende Karriere. Samuel soll es jetzt lernen, mit Gottes Augen zu sehen. Und das betrifft eigentlich nicht nur diese eine Wahl, das ist die Herausforderung an uns Christen im Allgemeinen, dass wir es lernen sollen, alles mit Gottes Augen zu sehen, auch unsere persönlichen Umstände, die Welt um uns herum. Aber hier geht es um eine Wahl und jetzt soll Samuel das lernen, Menschen mit Gottes Augen zu sehen. Und dann entdecken wir, dass es vor allem um das Innere geht, um das Wesen, um die Gesinnung dieses Menschen. Darum geht es. Und dann wird als erster Eliab vorgestellt, der älteste Sohn. Sein Name bedeutet, Gott ist mein Vater. Und dieser ist ein kräftiger junger Mann, der dient schon im Heer des Königs. Genauso wie sein Bruder, wie der zweitälteste Abinadab. Mein Vater hat sich freigebig gezeigt, bedeutet sein Name. Der drittälteste Schammer oder Schauerliches, der dient auch schon im Herrn, im Heer. Also sie kämpfen. Zu dieser Zeit kämpfen sie gegen die Philister. Sie haben vielleicht einen Sonderurlaub gehabt, sie sind auf jeden Fall zu Hause. Und Samuel ist direkt von dem Ersten beeindruckt. Direkt. Lässt sich eigentlich direkt ablenken. Das muss er sein. Der kämpft schon im Heer, der Älteste. Hat Erfahrung, sieht gut aus. Und dann spricht der Herr, er spricht bei sich zuerst in Vers 6, es muss der Gesalbte des Herrn sein. Er denkt das bei sich. Und Gott kennt unsere Gedanken. Gott weiß schon, was wir sagen wollen, bevor wir sogar die Worte gefunden haben, nach Psalm 139. Und Gott redet gleich, siehe nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs. Pass auf, Samuel, du schaust falsch. Schau nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Das heißt, abgelehnt. Der Mann ist nicht verworfen in dem Sinne, dass Gott ihn nicht haben will. Aber er ist abgelehnt für diesen Dienst. Und dann kommt, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht auf das Herz. Das Herz, das ist das Zentrum unseres Willens. Es ist dort, dass unsere Gedanken entspringen. Dort, wo sich auch unsere Sehnsucht spürbar macht. Dort, wo wir unsere dunklen Geheimnisse verbergen. Man kann es sogar so sagen, was sich in unser Herz bewegt, bewegt uns. So stark ist unser Herz. Was sich da bewegt, bewegt uns. Und ich denke, dass Gottes Widersacher sich das sehr gut bewusst ist, denn sehr stark, denn er meldet sich sehr gerne gerade an dieser Stelle, klopft bei unserem Herzen an. Und es ist auch nicht umsonst, dass David im Psalm 139 darum bittet, dass Gott sein Herz untersucht. Und dass Gott ihm klar machen soll, was da nicht stimmt, weil er das selbst nicht so direkt überblicken kann. Weil er selbst nicht so gut einsehen kann, was da alles los ist. Prüfe mich, prüfe meine Gedanken, sagt er, erkenne meine Gedanken und zeig mir, ob da heillose Wege sind, ob es da heillose Wege gibt. Die gibt es in unserem Herzen. Und wir brauchen den Heiligen Geist, dass uns das klar wird. Und wer weiß, sind diese drei älteste Söhne da gestanden, haben gedacht, also ich bin's, haben sie alle drei gedacht. Und vielleicht die anderen vier auch. Wir sind das doch. Aber, nein, Gott sagt, achte auf ihr Herz. Und in Sprüche steht auch etwas ganz Wichtiges über unser Herz. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Sprüche 4, 23. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Biete Gott dein ganzes Herz an. Nicht nur ein Teil. Lass ihn dort wohnen und bitte den Heiligen Geist, dir dabei zu helfen, aufzuräumen. Und lass das nicht eine Entscheidung sein, sondern stehe dazu. Steh auf und räume auf, immer wieder. Das wichtigste Kriterium für Gott, das Herz. Und es heißt in 1. Könige 8, 39, und darum ist die Hilfe Gottes so unheimlich wesentlich, nur Gott kennt das Herz aller Menschenkinder. 1. Könige 8, Vers 39, also bitte Samuel, nicht zu schnell wählen. Lass dich nicht beeinflussen von dem, was du siehst oder aufmerkst. Und so wird in Bethlehem der große, starke, imponierende Eliab vom Herrn abgewiesen, auch Abinadab, auch Schammah und noch vier andere Söhne. Alle sieben, die da stehen, werden abgewiesen. Und in Gedanken sehe ich sie dort stehen, der stolze Papa, und seine sieben Söhne, und einer muss es doch sein, wenn nicht der Älteste, dann vielleicht einer der Jüngeren, aber der Mann Gottes ist nicht dabei. Und auffallend ist, dass der Jüngste, David, nicht einmal erwähnt wird. Es ist, als haben sie ihn vergessen. Er kommt nur dann zur Sprache, wenn Samuel nachfragt, ob er wirklich alle Söhne gesehen hat. Der Prophet ist vielleicht verwirrt gewesen. Denn es stehen sieben vor ihm und Isai hat so getan, als seien das alle. Und vielleicht hat Samuel bei sich gefragt, habe ich Gott nicht richtig verstanden? Was soll ich jetzt? Ich stehe hier und ich muss wählen, aber ich habe nicht den Eindruck, dass der richtige Mann dabei ist. Gott hat mir das auch klar gemacht. Was ist hier los? Und dann fragt er nach, sind alle da? Und es ist, als bedenkt Isai erst dann, oh ja, ich habe doch eigentlich 8 Söhne. Der Jüngste ist nicht dabei, aber der ist auch nicht in den Krieg gezogen, der hat nichts Wichtiges gemacht, der ist nur Hirte, der ist auf dem Feld. Er ist der Geringste, der Jüngste. Wir beobachten immer wieder, ist auffallend, dass Gott sich den kleinen, geringeren erwählt. Menschen, denen wir wenig oder vielleicht sogar nichts zutrauen. Mit Tüchtigen kann man was erreichen, oder? Aber Gott beruft das Schwache oft. Er beruft oft das Verachtete. Und das heißt dann auch in Vers 11, wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis alle da sind. Der Kreis ist noch nicht geschlossen. Der Jüngste, heißt es hier, ist noch übrig. Und dieses Wort übrig bedeutet auch Rest. Das bedeutet, das ist nichts wert. Wir können ruhig ohne ihn weitermachen. Lass ihn auf seinem Feld. Da hat er zu tun. 1. Samuel 16, 12, da erscheint David. Da ließ Isai ihn holen. Und man kann verstehen, dass die sieben Brüder unter sich geredet haben. Was soll denn das? Der Kleine da? Wir nicht? Was soll denn das? Und sie warten ab, da kommt er, war rötlich oder braun, wie die rotbraune Erde, das ist so ungefähr die Bedeutung. Er hatte schöne Augen, ein gutes Aussehen und der Herr sprach auf, salbe ihn, denn der ist es. Und dann nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Das muss den Brüdern peinlich gewesen sein. Oder noch stärker, die haben sich geärgert. Mitten unter seinen Brüdern wird der Junge gesalbt. Das hatte niemand erwartet, das wollte niemand, sind wir ehrlich. Das wollten sie nicht. Dass gerade das unbedeutende Nesthöckchen hier von Gott erwählt wurde für einen besonderen Dienst, man wusste übrigens noch immer nicht, wofür. Aber es war etwas Besonderes, es wurde geopfert, es wurde jemandem gesalbt, wofür? Gott wählt sich hier einen Menschen und das bringt sogar Samuel zum Schweigen. Denn auch er hatte sich getäuscht. Denn auch er hatte sich ablenken lassen von der Stärke und der Größe und von den Taten der ältesten Söhne. Und wenn es an ihn gelegen hätte, hätte man David nicht einmal holen müssen. Dann wäre er ungesehen im Hintergrund geblieben. Aber Gott hat ihn holen lassen. 1. Samuel 13, 14 sagt es so, der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Er hat ein Herz gesucht, das für ihn schlägt. Ein offenes Herz, ein knetbares Herz, auch das. Er sucht Menschen, die in Gemeinschaft mit ihm leben und die offen dafür sind, dass Gott ein bisschen noch weiter wirkt an sie, damit sie für ihn nützlich werden, damit sie für ihn brauchbar werden. Das ist, was Gott mit uns vorhat, dass wir seinem Sohn ähnlicher werden, aber auch, dass wir brauchbar werden für ihn. Das wird so schön gesagt in 2. Timotheus 2, 21, wer sich reinigen lässt von seiner Ungerechtigkeit, wird ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Bereitet, nicht nur bereit, sondern auch bereitet. Gott bereitet uns vor auf etwas, Gott knetet an uns, er ist der Töpfer und will uns nützlich und brauchbar machen. Und er hat David von Anfang an, von Mutterschoß an gekannt und gesehen, er hat ihn auch im Feld gesehen und er hat, denke ich, in den Jahren, dass David also die Schafe seines Vaters gehütet hat, hat er ihm einen Eindruck von sich gegeben in seiner Schöpfung, in der Natur, im Naturgewalt oder in einer sanften Brise, im Sonnenaufgang, beim Sonnenuntergang, in der Nacht, als tausende Sterne geleuchtet haben. Und er hat David auch geholfen, als er kämpfen musste gegen Raubtiere. Das beschreibt er so in der Situation mit Goliath so klar und sagt er, was ich an Erfahrung habe im Kampf. Und dann sagt er, ich habe erfahren, dass der Herr mir dabei geholfen hat. Die Brüder werden wahrscheinlich sagen, wir sind groß und stark, wir kämpfen ihm her, schau an, was wir für Erfahrung haben. Und David sagt, ich habe meine Erfahrungen mit Gott gemacht. Ich habe es gelernt, für und mit ihm zu kämpfen, für ihn und mit ihm. Wir wissen nicht, ob David den persönlichen Umgang mit Gott damals schon kannte, aber ich denke es, weil Gott hat einen Mann nach seinem Herzen gesucht und ich vermute, dass es dort auf der Wiese im Feld angefangen hat. Denn der persönliche Umgang mit Gott wächst am ehesten dort, wo wir abgesondert sind und in der Stille. Und er war abgesondert hat vielleicht dann und wann einen Knecht gesehen oder einen Bruder, der ihm etwas von zu Hause brachte, ein Brot oder irgendetwas. Aber es gab keine Ablenkung. Nicht einmal ein Internetcafé oder eine Kneipe. Kein Handy, kein Rundfunk, kein Fernseher, nichts. Er war alleine. Es waren Tiere, die ihm Gesellschaft leistete. Und sonst war er in aller Einsamkeit auf dem Feld. Ich denke, er hat viel nachgedacht. Er hat auch musiziert. Er hat mit Holz gearbeitet, hat Instrumente gebaut. Und dort hat die Schulung Gottes für ihn angefangen. Und dort hat er es gelernt, ganz auf Gott zu vertrauen. Weil ihm sonst nichts anderes übrig geblieben ist. Und Gott holt ihn ab. Das ist ein biblisches, geistliches Prinzip, dass Gott Menschen abholt. Er sagt in 2 Samuel 7,8, ich selbst habe dich von der Weide genommen, hinter der Schafherde weg, dass du Fürst sein solltest über mein Volk, über Israel. David wurde abgeholt, 2 Samuel 7,8. Oder 1. Chronik 17,7, so spricht der Herr der Herrscharen, ich selbst habe dich von der Weide genommen, hinter der Schafherde weg, dass du Fürst sein solltest über mein Volk Israel. Die Berufung Gottes kann uns überfallen, überraschen. Und das ist vor allem so, wenn wir gefragt sind, ganz neue Wege zu gehen. Es wird übrigens auch über Abraham gesagt, ich nahm euren Vater Abraham vom Jenseits des Stroms und ließ ihn im ganzen Land Kanaan umherziehen. Bist du bereit, sind sie bereit, von Gott abgeholt zu werden? Das muss nicht bedeuten, dass sie ihre Koffer packen. Aber sind sie grundsätzlich bereit, dass Gott sie abholt und sagt, bleib nicht hängen, ich habe Neues für dich. Ich habe Neues für dich. Bist du bereit, dich nach vorne auszustrecken, zu sagen, ja, ich habe vielleicht ein bisschen Angst vor dem, was du von mir verlangst. Ich habe da keine Erfahrung. Ist gut, sagt Gott, denn dann bist du abhängig von mir. Ich will deine Erfahrung nicht, brauche ich überhaupt nicht. Besser nicht. Ich hätte lieber so, dass du mit leeren Händen kommst und sagst, rüste du mich zu, rüste du mich aus. Auch heute werden Menschen von Gott abgeholt, versetzt, wohin geschickt. Das muss nicht immer umwerfend sein, aber das Prinzip. Versteht ihr? Gott möchte euch vielleicht abholen, sicherlich. Denn er will uns nicht nur segnen, er will uns zum Segen setzen. Es ist immer diese doppelte Sache. Wir verlangen immer Gottes Segen für uns, aber wir will uns auch zum Segen setzen. Und jetzt endet der erste Teil von 1. Samuel 16 mit der Salbung Davids mitten unter seinen Brüdern. Und gleich danach lesen wir in Vers 13. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Man kann es auch so lesen. Und der Geist Jahwes durchdrang David. Schön, gell? Der Geist Jahwes durchdrang David. Das hebräische Wort geht in die Richtung, dass Gott David mit seinem Geist, kann man vielleicht sagen, aufsteigend durchdrang oder wachstumsmäßig durchdrang. Hier geschieht etwas, was auch wir erleben dürfen. Denn das hat doch Jesus gesagt, bevor er zu seinem Vater zurückkehrte, ich lasse euch nicht verwaist zurück. Ich lasse euch nicht verwaist zurück. Schenk euch einen Helfer, einen Tröster, der für immer bei euch sein wird. Das ist so wesentlich, denn ohne Geist kann David nichts, kann Samuel nichts, können wir nichts. Es fehlen uns Einsicht und Weisheit. Ohne mich könnt ihr nichts tun, hat Jesus gesagt. Und das ist bis heute wahr. Und wir brauchen die Befähigung des Heiligen Geistes, der Raum für sich sucht in unserem Herzen. Dann wird uns in Vers 13 mitgeteilt, dass Samuel nach Rama ging. Direkt nach der Salbung ist er heimgegangen. Das war sein Geburtsort, das war seine Basis, wo er als Richter gearbeitet hat. Es war der Ort, auch wo die Ältesten Israels ihn vor Jahren um einen König gebeten hatten. 1. Samuel 8, Vers 4. Wir haben auch schon gelesen in 1. Samuel 7, 15 bis 17, dass er dort einen Altar gebaut hatte. Und er hat sich auch nach seinem letzten schweren Gespräch mit Saul in Rama zurückgezogen. 1. Samuel 15, das war gestern dran, Vers 34. Und eigentlich verabschieden wir uns dann an dieser Stelle von Samuel. Wir hören oder sehen ihn kaum noch. Wir sehen ihn aber noch, und zwar in 1. Samuel 19. Da ist David auf der Flucht vor König Saul, der ist fest entschlossen, ihn zu töten. Und David hat inzwischen Sauls Tochter Michal geheiratet, sie hilft ihm bei seiner Flucht. Die Boten Sauls haben den Auftrag, ihn morgens abzuholen und zu töten. Sie lässt ihn durchs Fenster entkommen, und wo geht er hin? Nach Rama. Zu Samuel. Vers 18, 1. Samuel 19. David aber floh und entkam, und er ging zu Samuel nach Rama und teilte ihm alles mit, was Saul ihm angetan hatte. Und er ging hin mit Samuel, und sie blieben in Najot, das muss eine Prophetensiedlung gewesen sein, in der Nähe von Rama. David hat Sicherheit gesucht bei Samuel. Man bekommt hier stark den Eindruck, dass Samuel der Mentor für ihn war. Er hat Sicherheit, er hat Geborgenheit bei ihm gesucht, als er auf der Flucht war, direkt zu ihm, hat sein Herz bei ihm ausgeschüttet, ist kurz bei ihm gewesen, um sich wieder zu finden. Samuel ist ihm ein Vater gewesen, kann man vielleicht auch sagen. Und später lesen wir in 1. Samuel 25, dass Samuel stirbt und dass ganz Israel trauert. Wir wissen nicht, ob David inzwischen in dieser Zwischenzeit nochmal den Samuel getroffen hat. Das wird uns nicht gesagt, aber wir können uns das vorstellen. Denn dieser Mensch war gute 10 Jahre auf der Flucht. Stellt euch das mal vor. Gute 10 Jahre auf der Flucht, kein festes Zuhause, keine Sicherheit. Ist von einer Wüste in die andere gezogen. Muss furchtbar gewesen sein. Hat in Höhlen übernachtet und musste immer wach sein. Wo ist Saul? Wo sind seine Leute? Wo ist sein Herr? Und man sieht hier zum Beispiel, oder das eine Mal, dass er mal Ruhe gesucht hat bei Samuel, kann wieder geschehen sein. Und wenn er dann in 1. Samuel 25 stirbt, wenn uns das angekündigt wird, dann folgt auch gleich eine Geschichte, die wir in der nächsten Woche dann hier behandeln. Denn dann geht's weiter. Ja, ihr hättet bleiben müssen. Aber dann entdecken wir, dass eben Samuel oder David so aufgewühlt ist nach dem Tod Samuels, dass er ganz undavidisch reagiert. Dass er vorhat, Menschen umzubringen, dass er einfach zornig ist und aufgewühlt ist, weil der Mentor gestorben ist. Ja, jetzt schaut ihr alle so erwartungsvoll, aber Samuel ist gestorben. Und damit ist unsere Vortragsreihe vorbei. Also 1. Samuel 25,1, da stirbt der Samuel. Und ich fand das toll, ihn ein bisschen besser kennenzulernen. Und ich denke, er hat sehr viele Lektionen mit sich getragen, die auch für uns heute wichtig sind. Und obwohl er ein Mann ist und wir Frauen sind, können wir uns doch hier und da stark mit ihm identifizieren, oder? Auch jetzt in seiner Angst, dass er sagt, wie soll ich an der Residenz vorbei? Nach Bethlehem gehen will ich schon, aber doch eigentlich auch nicht. Bin grundsätzlich bereit zu gehorchen, aber wenn es zu schwierig wird, dann kannst du da nicht, ja, und dann kommt Gott ihm entgegen. Das finde ich trostreich, oder? Gott wird manchmal etwas von uns fragen, wo wir denken, wups, weiß nicht, ob ich das kann. Und manchmal steckt dahinter, ich weiß nicht, ob ich das will. Das Erste müssen wir überwinden. Dass wir sagen, ja. Das Zweite, ich weiß nicht, ob ich das kann, da kommt uns Gott entgegen. Und sagt, wenn du ja sagst, dann bin ich da und dann gehst du nicht alleine. Und dann musst du Saul auch nicht einmal sagen, dass du hingehst, um einen König zu suchen. Du gehst hin, um zu opfern, und du opferst auch. Und dann salbst du jemanden und niemand weiß, warum. Unser Geheimnis. Und dann geht er. Gehorsam, Treue, Nachfolge, die Angst überwinden, die Angst Gott geben, sagen, ich kann es nicht, aber mit dir, sagt David, kann ich über Mauern springen. Mit dir kann ich einiges. Ohne mich könnt ihr nichts tun, hat Jesus auch gesagt, aber mit mir. Und ich hoffe, das nehmen wir mit. Wichtiger als die Samuel-Geschichte ist die Geschichte Gottes, die hinter der Samuel-Geschichte steckt. Ein Gott, der was vorhat mit uns Menschen. Ein Gott, der uns gebrauchen will, um seine Pläne zu verwirklichen. Ein Gott, der von uns fragt, dass wir gehorsam sind. Ein Gott, der auch, denke ich, darum trauert, wenn Menschen nicht mehr mitmachen. Und wie ich gestern schon sagte, in so einer Woche ist das so herrlich, dass man miteinander reden kann, vielleicht auch sogar miteinander weinen kann. Wir haben eine tolle Gemeinschaft erlebt und jetzt gehen wir auseinander, aber Gott geht mit einer jeden von uns mit. Das ist das Fantastische. Das kann nur Gott. Er geht nicht stückweise mit, du kriegst ein Stückchen mit und du kriegst ein Stückchen Gott mit. Er geht ganz mit einer jeden von uns. Und die Frage bleibt, folgst du mir nach? Gehen wir wirklich gemeinsam? Ich bin da. Bist du auch bereit, treu zu sein? Loszulassen, was du loslassen musst, das Neue zu umarmen, wenn ich Neues mit dir vorhabe? Bleib nicht hängen in deiner Trauer um Dinge, die geschehen sind. Rechne damit, dass ich wieder Neues vorhabe mit dir. Streck dich danach aus, damit ich mit dir ans Ziel komme. Damit ich auch die Frau aus dir machen kann, die ich vor Augen hatte, als ich dich schuf. Das ist auch sowas. Gott hat was gesehen. Gott hat, es ist wie bei Simon. Er sagte, ich sehe einen Petrus. Simon war ein bisschen wackelig. Petrus war der Fels. Und Gott sagt, wenn du dich mit mir auf den Weg machst, dann wirst du das, was ich vor Augen habe. Dann ziehen wir gemeinsam und dann wirst du langsam neu. Du bist im Grunde schon neu, aber du wirst es dann auch. Du wirst ein veränderter Mensch. Wir wollen beten. Vater, wir wollen dir so danken für diese Figur, für diese Leitfigur Samuel, der ein Mensch war wie wir, wie eigentlich alle in der Bibel, alles Menschen wie wir. Und wir sind dankbar, dass dieser Mann ausgeharrt hat und dass er uns darin ein starkes Beispiel geworden ist. Nicht aufgeben, sondern immer wieder aufstehen in Vertrauen und dir nachgehen. Und nicht nur theoretisch gehorsam sein, sondern wirklich praktisch das vollziehen, was wir gehört haben, was uns aufgetragen wurde. Und wir beten, Herr, um ein offenes Ohr. Wir beten um offene Augen. Wir beten darum, dass du uns dabei hilfst, eine Antenne für dich zu entwickeln. Dass wir deine Stimme hören, wenn wir dein Wort lesen. Dass wir erkennen, was du uns persönlich sagen willst. Und wir bitten auch, Herr, schenke das, dass wir das immer mehr üben und lernen, dir vollkommen nachzufolgen, ohne Vorbehalt. Damit du mit uns vorankommst. Damit du uns zu den Frauen machen kannst, die du vor Augen hattest, als du uns schufst. Wir danken dir, Herr, dass wir total mit dir rechnen dürfen. Dass du auch morgen mit uns gehst. Und dass wir das, was wir hier erfahren haben, mitnehmen dürfen, aber dass wir uns auch ausstrecken dürfen nach Neuem, weil es bei dir immer ein Weiter gibt. Dafür danken wir und wir bitten dich, segne uns und setze uns zum Segen. Amen.